das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Hallo und guten Abend. In Berlin haben heute Hunderttausende den Christopher Street Day gefeiert. Am späten Abend dann wurde die Veranstaltung abgebrochen, denn mutmaßlich ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Es gebe Verletzte, heißt es. Und das Ganze hat sich in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tores zugetragen, am Rande des Tiergartens, offenbar in der Nähe der Linnéstraße. Unsere Reporterin Johanna Sargmeister ist am Berliner Tiergarten. Johanna, was weißt du inzwischen über das, was passiert ist?
Ja, die Situation ist noch sehr dynamisch. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot hier. Hinter mir gibt es ein Zelt, da werden auch immer noch Verletzte versorgt und abtransportiert. Viele Menschen stehen hier, weinen und sind sichtlich geschockt, weil sie gesehen haben, was passiert sein soll. Ich stehe hier unweit vom mutmaßlichen Tatort und die Situation ist, wie gesagt, noch relativ dynamisch und es sind auch noch nicht alle Informationen da zu dem, was jetzt eigentlich vorgefallen sein soll.
Hat sich die Polizei denn schon dazu geäußert?
Die Polizei ist hier vor Ort und hat sich auch schon geäußert. Sie sagen, dass mutmaßlich ein weißer Transporter in den Tiergarten reingefahren sein soll. In den Tiergarten finden nach dem CSD normalerweise noch Treffen statt, kleinere Partys. Dort soll er in eine Menschenmenge gefahren sein, soll Menschen auch erfasst haben. Die Polizei spricht aktuell von 15 Verletzten, teilweise auch schwer verletzten Menschen. Sie sagt auch, dass eine Person an der Unfallstelle gestorben sein soll. Der Transporter kam dann an einem Auto mit hoher Geschwindigkeit zu stehen und der mutmaßliche Täter ist dann geflüchtet. Nach dem fahndet die Polizei jetzt aktuell noch. Sie sagt allerdings nicht, dass es jetzt noch dass von ihm noch eine Gefahr ausgeht. Sie fahnden noch nach ihm und der CSD wurde hier jetzt eben abgesagt. Alle Teilnehmenden wurden gebeten, das Gebiet zu räumen, wurden gebeten, jetzt nach Hause zu gehen, während jetzt hier eben noch die Versorgung der Verletzten folgt und eben noch nach dem mutmaßlichen Täter gesucht wird.
Dankeschön, Johanna Sargmeister. Über die Hintergründe der Tat wissen wir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nichts. Johanna, wir kommen später in der Sendung nochmal zu dir. Danke für den Moment. Auf die Worte, es sei geglückt, die Brände einzudämmen, wartet man im Südwesten Europas bisher vergeblich. Obwohl die Feuerwehr im Dauereinsatz ist, breiten sich die Flammen im Süden Frankreichs und westlich von Madrid in Spanien immer weiter aus. Mehr als eine Viertelmillion Menschen musste insgesamt schon ihre Häuser, Höfe und auch Urlaubsplätze verlassen. Ja, und immer wieder dreht der Wind und treibt so die Brände voran. Über die Situation in Frankreich und auch Spanien berichtet Michael Strempel.
Hier sind es Feuerwehrleute der spanischen Armee, die im Kampf gegen die Brände an vorderster Front stehen. Sie versuchen zumindest eine weitere Ausbreitung der Feuer zu verhindern, doch der Wind entfacht immer neue Flammen. Diese Schäferin versucht, ihre Herde in Sicherheit zu bringen, bevor es zu spät ist. Da hinten ist es schon die Hölle. Du kannst nicht atmen, du siehst nichts mehr. Es ist furchtbar. Die Regierung in Madrid hat den Notstand für die betroffenen Regionen in Zentralspanien ausgerufen, um so schneller Hilfe mobilisieren zu können. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez spricht den Einsatzkräften Mut zu. Die Wetterbedingungen könnten bald günstiger werden. Wir haben an diesem Wochenende eine Chance, den Brand zu bekämpfen und so Leben zu retten und Ortschaften zu schützen. Im benachbarten Frankreich haben die Waldbrände in der Region um Bordeaux gigantische Ausmaße angenommen. Ein Gebiet so groß wie Bremen ist hier den Flammen schon zum Opfer gefallen. Wo die Brände nicht gestoppt werden konnten, bietet sich für die Anwohner ein schockierender Anblick. Mathieu Plessis aus dem betroffenen Ort La Porche steht vor den Trümmern seines Familienhauses. Da war unser Zuhause. Ich sehe nichts mehr als Verwüstung. Es war das Haus meiner Vorfahren. Meine Großmutter wurde schon hier geboren. Auf dem Messegelände von Bordeaux sind riesige Notunterkünfte eingerichtet worden. Insgesamt mussten in der Region fast 200.000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Gerade für ältere Menschen eine besondere Belastung. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich muss weinen. Ich verstehe es nicht. Ich fühle mich so herabgewürdigt. Andere sind mit ihren kleinen Kindern geflüchtet. Die Scheiben unseres Autos waren voller Asche. Wir haben gemerkt, dass wir nicht mehr atmen konnten. Deshalb konnten wir nicht bleiben. Hoffnungen, die Feuer zu bewältigen, setzt man jetzt auf das Transportflugzeug A400M, das für die Brandbekämpfung umfunktioniert wurde. Es ist heute erstmals im Einsatz und kann dreimal so viel Löschmittel abwerfen wie ein herkömmliches Löschflugzeug.
Und die Situation in Frankreich erlebt Kai Rinecker schon seit Tagen in der Nähe von Bordeaux mit. Heute Abend nun in einer Notunterkunft. Kai, wie groß ist die Hoffnung der Menschen, dass die dramatische Lage sich bald etwas entspannt?
Ja, das würden Sie sich hier wirklich wünschen. Vorhin kam allerdings eine Durchsage, dass an nach Hause gehen im Moment nicht zu denken ist. Sie müssen die Nacht hier verbringen, die ca. 5000 Menschen, die hier sind, mit kleinen Kindern. Einige haben sich hier schon zum Schlafen hingelegt. Viele sind einfach erschöpft von dem ganzen Hin und Her. Manche sind mehrmals evakuiert worden, zunächst in eine erste Notunterkunft und dann in die nächste, als das Feuer kam. Das Feuer ist jetzt ca. auf 25 Kilometer an Bordeaux herangerückt. Es wurden ja hier auch einige Ortsteile heute schon geräumt. Und das Feuer ist auch noch nicht unter Kontrolle. Die Feuerwehrleute kämpfen hier mit allem, was sie haben. Es sind ja auch zusätzliche Löschflugzeuge angerückt. Und es gibt inzwischen eben auch einige Durchhalteparolen, sowohl vom Präsidenten Emmanuel Macron als auch vom Premierminister Le Cornu, der sagte, die nächsten Stunden könnten hier entscheidend sein.
Dankeschön, Kai, nach Frankreich. Und wir gehen direkt weiter nach Spanien zu Christina Böker. Christina, es haben sich nun also zwei große Feuer bei Madrid zu einem riesigen Brand vereinigt. Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt noch, dieses Feuer einzudämmen?
Ja, darum dürfte es hier im Koordinationszentrum für den Einsatz unermüdlich gehen. Selbst dieses Koordinationszentrum, und daran sieht man vielleicht auch, wie dramatisch die Lage ist, das musste evakuiert werden heute Mittag, weil einfach die Flammen dieses großen Feuers, dieses Feuers, was immer größer wird, auch näher rückten an dieses Koordinationszentrum. Mittlerweile hat das Feuer einen Umfang von 200 Kilometern. Da kann man sich vielleicht die Dimension mal ein bisschen vorstellen. Und die Einsatzkräfte hatten den ganzen Tag über mit wechselnden Winden zu kämpfen. Der Wind wurde im Laufe des Tages immer stärker und hat sich auch immer wieder gedreht. Das heißt, man musste mal hier, mal da löschen. Man hat mal hier, mal da wieder immer mehr Gemeinden evakuieren müssen. Das heißt, auch für die Bewohner dieser Region ist es eine sehr unsichere Situation. Der spanische Innenminister hat am Abend in einem Interview mit dem spanischen Fernsehen gesagt, das sei kein guter Tag gewesen. Und da hat er sich insbesondere auf die Wetterbedingungen bezogen. Insofern bleibt hier die Lage wirklich weiter sehr angespannt.
Vielen Dank auch für deine Eindrücke aus Spanien, Christina Böker.
Gerne.
Und damit nach Deutschland, wo in wenigen Tagen das neue Ausbildungsjahr startet. Ein Handwerk zu lernen, das kann hart sein. An den Satz, Handwerk hat goldenen Boden, erinnern sich trotzdem offenbar gerade viele. Allein im ersten Halbjahr sind in Deutschland so viele Ausbildungsverträge im Handwerk geschlossen worden wie seit 8 Jahren nicht mehr. Ein Grund wohl auch die Diskussion um KI und welche Jobs da wohl noch Zukunft haben. Aus Dresden, Robin Hartmann und Marie Landes.
Ein sicherer Griff ins Regal. Nick Kenner weiß, wie er die Ware für Kunden zusammenstellen muss. Er ist im 2. Lehrjahr bei der Sächsischen Haustechnik Dresden. Das Unternehmen vertreibt Material für Handwerker. Die Kaufmannslehre ist Nick Kenners Wunschausbildung. Vor allem wegen der Aufstiegschancen und wegen des Kundenkontakts.
Es gibt solche Kunden. Also ist eigentlich kaum ein Tag gleich, jeden Tag. Kommen verschiedene Sachen rein. Ja, diese Abwechslung im Beruf halt.
Er ist nicht der einzige Auszubildende im Unternehmen. Hanna Schiebe kam über ihren Vater, ein Handwerker, auf die Idee, sich hier zu bewerben.
Ja, so einen richtigen Wunschberuf hatte ich nicht direkt. Also es war nie so, ich wusste, ich will irgendwas mit Menschen machen, irgendwie in Kontakt treten mit Menschen. Aber in welcher Weise war mir nicht wirklich bewusst.
Laut einer Befragung der Bertelsmann-Stiftung ist bei jungen Menschen erstmals die Ausbildung beliebter als das Studium. Eine mögliche Trendwende, die sich in Sachsen bereits abzeichnet. Es gibt etwas mehr Bewerber als Ausbildungsplätze. Trotzdem können nicht alle Plätze besetzt werden.
Die größten Probleme sind meistens dort, dass Jugendliche und Betriebe nicht so richtig zueinander kommen. Wir müssen also als Arbeitsagentur versuchen, Kontakte herzustellen über Ausbildungsmessen, über Börsen beispielsweise, die wir veranstalten, oder eben über die klassischen Vorschläge, geh doch mal dorthin, bewirb dich mal dort.
Bei der Sächsischen Haustechnik Dresden fangen mit dem kommenden Lehrjahr gleich 13 neue Auszubildende an. Eine Entwicklung, über die sich die Ausbildungsleiterin freut. Nicht nur die Zahl der Bewerbungen sei gestiegen.
Dadurch, dass die Menge der Bewerber gestiegen ist, haben wir natürlich die Chance gehabt, qualitativ zu sortieren. Dass wir einfach schauen, wer passt am besten zu uns. Und das war dieses Jahr schon möglich.
Nick Hellner möchte nach seiner Ausbildung bei dem Dresdner Unternehmen bleiben. Angesichts des Fachkräftemangels sind seine Aussichten, wie die von vielen Auszubildenden in Deutschland, darauf gut.
Wie geht es weiter hier in Venezuela nach den schweren Erdbeben vor einem Monat am 24. Juni? Fast jede Familie trauert um Angehörige. Der Tod von 5.400 Menschen ist inzwischen bestätigt. Fast 30.000 werden immer noch vermisst, wohl begraben unter den Trümmern. Hätte der Einsturz vieler Häuser verhindert werden können? Marie-Christine Böse über die Lage in der am schwersten betroffenen Stadt im Norden des Landes.
Juan da Silva untersucht Dutzende eingestürzte Häuser in La Guaira und stößt dabei auf Mängel bei staatlichen und privaten Bauten. Guck mal, dieser 90-Grad-Bügel ist eigentlich verboten. Der Winkel müsste hier reingreifen mit 135 Grad. Als Hauptursache für die Katastrophe sieht der Ingenieur aber etwas anderes. Direkt am Meer habe man zu hoch gebaut. 3-4 Stockwerke gingen aber nicht 11, weil der Boden teils vollgesogen sei wie ein Schwamm. Viele Einstürze hätten verhindert werden können. Man hätte Bodenstudien machen müssen. Dann hätte man gesehen, dass die Bauweise an diesem Ort so nicht funktioniert. Dass auch viele Sozialbauten einstürzten, setzt die autoritäre Regierung unter Druck. Der soziale Wohnungsbau galt als ihr Prestigeprojekt. Doch ob Planungs- und Baumängel je aufgeklärt werden, ist fraglich. Für viele Menschen steht im Moment ohnehin anderes im Vordergrund. Sie kämpfen mit den Folgen des Bebens. Wie Tausende ist Edwin Blanco obdachlos, bekam im UN-Lager immerhin ein Bett, kann duschen. Seit einem Monat lebt er hier mit Hunden, Frau und Kindern. Ich habe viele Bekannte verloren, Familienmitglieder, Freunde. Fast 10 Familienmitglieder sind gestorben. Das ist echt hart. Die Helfer leisten ärztliche und psychologische Unterstützung. Doch viele Probleme kommen erst noch. In La Guaira war der Tourismus der wirtschaftliche Motor. Der hat einen Rückschlag erlebt. Und im September geht die Schule los. Da brauchen die Kinder einen Ort, wo sie jeden Tag lernen können. Übergangspräsidentin Rodriguez will Handlungsfähigkeit demonstrieren, übergibt in Caracas Wohnungen an 240 Familien. Zwar sollen, angestoßen von den USA, Verhandlungen der Regierung mit der Opposition beginnen, doch ernsthaft in Gefahr ist Rodriguez Macht nicht, sagen Experten. Denn die prominenteste Oppositionelle, die Friedensnobelpreisträgerin Maria Machado, bleibt ausgeschlossen. Es ist für die USA einfacher, mit Rodriguez zu verhandeln, als mit einer Demokratie. Das Parlament unter ihrer Kontrolle verabschiedet sofort alle gewünschten Gesetze. Die Menschen in La Guaira denken derzeit wenig über die große Politik nach. Laut unabhängigen Zählungen gelten mindestens 29.500 Menschen als vermisst. Viele vermuten ihre Angehörige unter den Trümmern.
Wenn ein weltberühmtes Opernfestival 150 Jahre alt wird, sind ein Festakt und die 9. Sinfonie von Beethoven ein würdiger Auftakt. Aber wenn über die Bayreuther Festspiele und ihre Geschichte gesprochen wird, dann geht es auch um die ideologische Nähe der Erben von Festivalgründer Richard Wagner zu Adolf Hitler. Vor allem Wagners Schwiegertochter Winifred war früh und eng mit Hitler befreundet. Um den Umgang mit dieser Vergangenheit ging es dieses Jahr in Bayreuth auch bei der Ein-, dann Aus- und doch wieder Einladung eines besonderen Redners, Julia Demel.
Dieses einträchtige Bild war wochenlang so nicht absehbar. Festspielleiterin Katharina Wagner und der jüdische Publizist Michel Friedmann begrüßen gemeinsam die Gäste auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Friedmann wird morgen über die Rolle der Festspiele während des Nationalsozialismus sprechen. Doch es gab einen öffentlichen Streit um diese Gedenkveranstaltung. Sie war wieder abgesagt und Friedmann wegen Sicherheitsbedenken ausgeladen worden.
Die wollten, dass es nicht stattfindet. Etwas, was unter ja, mehr oder weniger der Routine und Ausschluss der Öffentlichkeit passiert, hat jetzt eine solche Öffentlichkeit, wie es sonst nie gehabt hätte. Und so gesehen ist ein aufklärerischer Moment entstanden. Und Katharina Wagner musste eine Haltung und eine Entscheidung treffen. Und sie hat es zugunsten der Aufklärung getan.
Denn 150 Jahre Wagner in Bayreuth ist auch eine Geschichte mit dunklen Seiten. Adolf Hitler verehrte den Komponisten und war ein gern gesehener Gast der Familie, die seine Ideologie unterstützte. Während der Nazizeit wurden alle jüdischen Künstlerinnen und Künstler von den Festspielen ausgeschlossen. Inzwischen steht eine Ausstellung im Park unterhalb des Festspielhauses. Sie zeigt die Schicksale dieser verstummten Stimmen und soll nun neu digitalisiert und erweitert werden.
Wir können mehr Fälle erzählen, wir können mehr Biografien erzählen, wir können mehr Menschen sichtbar machen, die vertrieben wurden.
Auch die Stadt Bayreuth versucht, diesen Teil der Geschichte sichtbarer zu machen. Beispielsweise wurden an Straßenschildern zusätzliche Informationen über die antisemitische Haltung der Wagner-Familie angebracht. Doch ein geplantes Dokumentationszentrum im Haus von Wagners Schwiegersohn ist aus finanziellen Gründen gescheitert.
Ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Thema vielleicht noch mal zur Sprache kommt. Ob man nicht doch zu diesem Plan zurückkehren möchte und ein großes Dokumentationszentrum für den Nationalsozialismus und auch vielleicht ein Zentrum gegen den Rassismus an dieser Stelle in diesem Haus errichten könnte.
Von morgen an aber soll Wagners Musik wieder im Vordergrund stehen. Dann wird erstmals sein Frühwerk, die Oper Rienzi, hier aufgeführt.
Und wir schauen noch einmal nach Berlin, wo beim Christopher Street Day am Abend gegen 22 Uhr ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist und es laut Polizei mindestens einen Toten und 14 Verletzte gibt. Johanna Sagmeister ist am Berliner Tiergarten. Johanna, was weißt du inzwischen und gibt es inzwischen mehr Informationen über die Hintergründe?
Also die Stimmung ist weiterhin angespannt hier und auch noch sehr dynamisch. Jetzt hinter mir hat zum Beispiel die Feuerwehr gerade ein neues Versorgungszelt aufgebaut. Es werden immer noch Menschen versorgt. Viele sind hier einfach noch sehr geschockt. Es war so ein friedliches Fest, was hier heute den ganzen Tag stattgefunden hat. Hunderttausende haben friedlich zusammen gefeiert. Und dann eben gegen 22 Uhr ist dieses Auto in den Tiergarten gefahren, in eine Menschenmenge. Die Polizei spricht weiterhin von 15 Verletzten, teilweise auch Schwerverletzten und eben darunter auch von einer verstorbenen Person ermittelt hier eben noch weiter am Tatort.
Und weiß man inzwischen etwas mehr über den oder die mutmaßlichen Täter?
Nein, dazu gibt es bisher keine Informationen. Die Ermittlungen laufen, wie gesagt, noch. Also der Tiergarten ist hier großräumig abgesperrt. Es wird eben noch nach Spuren gesucht. Es werden auch Zeugen vernommen. Und es werden mutmaßlich auch vielleicht noch nach Opfern gesucht, die vielleicht hier noch im Tiergarten sind, weil der ist ja sehr dunkel. Die Polizei ist wirklich mit einem Großaufgebot in der Stadt gerade unterwegs. Also immer mal wieder sind hier Hubschrauber unterwegs. Die ganze Stadt ist eigentlich mit Blaulicht gefüllt. Weil ja eben noch nach dem oder den Tätern gesucht wird, die sind noch flüchtig.
Dankeschön für diese Schilderungen aus Berlin, Johanna Sagmeister. Ja, und wenn es Neues gibt aus Berlin, dann erfahren Sie es auf jeden Fall auf tagesschau.de. Und uns bleibt noch Zeit fürs Wetter. Pia, wie wird's? Pila, sorry.
Ja, das Wetter, das wird jetzt in den nächsten Tagen zunehmend heißer werden, aber ein bisschen Hoffnungsschimmer bleibt auch noch für den Norden. Denn bevor das Hoch jetzt hier über den Azoren so langsam zu uns herankommt und dann aus Südwesten die Hitze mitkommt, bekommen wir erstmal morgen Tiefdruckeinfluss, vor allem in der Nordhälfte und damit auch ein bisschen Regen. Und auch hier über Norditalien macht sich so ein kleines Tief bemerkbar. Und so bekommt auch der Süden etwas Regen ab. Bis Montagabend fallen hier und da zumindest mal ein paar Tropfen Regen. Es ist nicht viel, ganz am Alpenrand fällt etwas, ansonsten so in der Nordhälfte hier und da vereinzelt ein paar Schauer, vielleicht auch mal ein Gewitter. Am meisten kommt runter so im Norden Niedersachsen, Schleswig-Holstein, aber auch in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern. Aber wirklich viel ist es nicht. Es ist meistens ein Tropfen auf den heißen Stein. Ganz im Südosten gibt es einzelne Schauer und Gewitter. Und auch in der Nacht breiten sich von Nordwesten her dann schon mit den Tiefausläufer die dichten Regenwolken bei uns aus, bringen Schauer dann im Nachmittagsverlauf auch einzelne Gewitter. In der Mitte und im Süden bleibt es längere Zeit sonnig. Bis auf den Alpenrand, da kann es durch das Tief auch noch mal einzelne Schauer und Gewitter geben. Zum Abend hin kommen die Wolken dann auch im vom Süden an, aber viel Regen bringen sie dort nicht mehr. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf meistens 19 bis 12 Grad. Morgen tagsüber dann zweigeteilt unter den dichten Wolken 19 bis 23 Grad, in der Mitte noch mal heiß bis 32 Grad. Dann in der neuen Woche kommt so langsam die Hitze von Westen zu uns herein. Am Montag letzte Schauer im Osten, am Dienstag ist das Hoch dann richtig bei uns da. Dann wird schon heiß bei bis zu 34 Grad.
Dankeschön, Pila. Ja, das waren sie schon, unsere Tagesthemen. Gleich geht's hier weiter mit dem Wort zum Sonntag. Wir sehen uns dann morgen wieder und alle aktuellen Entwicklungen zu dem, was gerade in Berlin passiert ist, die bekommen Sie weiterhin auf tagesschau.de. Ihnen trotzdem eine gute Nacht. Bis morgen.